von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
In Hüll, in dem Örtchen Hüll, und der liegt tatsächlich im größten Hopfenanbaugebiet Deutschlands oder so Europas, nämlich in der Hallertau. Und das Örtchen Hüll, da gibt es ja tatsächlich ein Hopfenforschungszentrum. Ich weiß gar nicht, ob das...
Das ist also oder, das Hopfenforschungszentrum kenne ich nur als das Hopfenforschungszentrum in der Hallertau. Dass das jetzt auch noch in einem Ort liegt, ja gut, ist naheliegend, aber das habe ich so nicht gewusst.
Und der Ort heißt, also ich war da noch nie, ich habe das nur mal auf der Karte gesehen. Ich glaube, ich habe irgendwann mal nach Hüll-Mellen gegoogelt und landete dann auf Maps und dachte, ach, ist denn da interessant. Hopfenforschungszentrum so. Hüll.
Hm. Ja, das ist tatsächlich ein bedeutendes Hopfenforschungszentrum da unten.
Vielleicht sollten wir da einfach mal hin. Wir müssen da mal hin. Wir müssen da mal Vor-Ort-Termine machen.
Wir müssen einen Vor-Ort-Termin machen. Wir müssen uns da einfach mal aufklären lassen. Ne? So wie früher die Humanisten, die mussten einfach nach Bologna pilgern.
Ne? Oder nach Südamerika. Oder
die Humanisten?
Ja, schön, wenn man immer die... Wie heißt nochmal die beiden, der Erfinder der deutschen Universität, also natürlich der neuen Universität und sein Bruder?
Humboldt.
Humboldt, danke.
Der Erfinder der Universität und sein Bruder. Und der Entdecker des Pinguins.
Echt?
Ja, es gibt einen Humboldt-Pinguin, ja.
Ach so, eines bestimmten Pinguins. Ich dachte, das ist Pinguins an sich. Ich will es nicht ausschließen, aber eher unwahrscheinlich. Und der Humboldt-Bruder ist doch nach Südamerika gefahren, unter anderem. Das ist ja auch sehr schön in dem Buch von Dingens verewigt.
Dem, der Tüll geschrieben hat.
Ja, genau.
Dem Autor, das ist schlimm, oder?
Daniel Kehlmann.
Daniel Kehlmann, richtig, ja.
Daniel Kehlmann finde ich ja immer wieder interessant. Ich weiß nicht, ob ich alles von ihm... Nein, ich glaube, ich finde nicht alles von ihm interessant, aber die Vermessung der Welt, um die geht es ja gerade, die habe ich sehr geschätzt. Ich musste mich da auch reinfinden erstmal. Das ist auch nicht... Na, es ist schon zugänglich, aber ich brauche bei einigen Arten von Literatur schon ein bisschen Zeit. Und deswegen habe ich ja für Till auch immer noch was übrig, so einfach mal prophylaktisch. Aber ich habe nur die ersten 3 Seiten gelesen, deswegen kann ich noch nicht so viel, waren vielleicht auch 10.
Aber das dann musst du dir noch erschließen, ja.
Ja, brauche immer ein bisschen Zeit. Und das, ich muss sagen, Bücher als E-Book sind schneller wieder weggelegt, weil die werden ja nicht schlecht. Also so ein, die Nebel von Avalon zum Beispiel, das ist schon... Das habe ich irgendwo am Straßenrand gefunden, eins dieser Bücher zum Mitnehmen. Und das sieht noch ordentlich aus, aber du siehst schon, ja, ist ja dieses Taschenbuch, 80er Jahre, das Papier gibt schon ein. Also die haben irgendwie auch so eine Haltbarkeit wie so ein guter Rotwein. Irgendwann musst du die entsorgen. Das ist nicht ein Buch für die Ewigkeit. Und Bücher im E-Book-Reader sind einerseits schnell rein, schnell raus und trotzdem für die Ewigkeit, denn Daten werden nicht alt. Diese Gewissheit, ja, ich kann das ja auch noch in 100 Jahren lesen. Also von der Technik her geht's. Von der Möglichkeit meiner Existenz ist das vielleicht ein bisschen beschränkt. Aber ich lade mir das erstmal und dann gucke ich dann mal irgendwann da rein. Das ist fatal.
Das ist absolut fatal, weil Bücher, die du dir ins Regal stellst, ohne sie gelesen zu haben, dass die Eigenschaft haben, dich zu disziplinieren. Sie sind natürlich ein Mahnmal ihrer selbst. Also ein ungelesenes Buch in deinem Regal, an dem du tagtäglich vorbeigehst, das ruft dir zu, hallo, wolltest du mich nur noch gelesen haben? Mhm. Ein Buch, das als irgendwie Datei, PDF-Datei auf deinem E-Book-Reader liegt, den du vielleicht noch gar nicht seit einem halben Jahr nicht mehr aufgeladen hast, das gemahnt dich nicht so sehr an deinen Versäumnis.
Moment. Mein E-Book-Reader lese ich tagtäglich, aber da ist meine Zeitung erstmal drin und die hat Priorität.
Weil du ja die Zeit liest.
Genau. Und die ist tatsächlich, nimmt die mein Lesepensum ziemlich ein. Ich wollte nochmal, du hast vor Jahren mal gesagt, wir hatten irgendwie aus irgendeinem Grund gesagt, hier, wie viele Bücher sind da bei dir im Regal? Und hattest du gar nicht lästerlich gemeint, sondern einfach nur, um irgendwas zu veranschaulichen, weil ich eher digital affin bin. Da hattest du nämlich gesagt, ja, bei dir sind ja gar nicht viele Bücher oder du hast ja gar nicht viele Bücher, das ist ja gar nicht so wild. Und die meisten Bücher, die wir haben, sind gefühlt auch Rezeptbücher. Mhm. Das liegt natürlich daran, dass meine Frau und ich...
Rein beruflich?
Nee, auch Leidenschaft. Also das ist tatsächlich, weil wir sehr gerne kochen und schöne Rezeptbücher... Also ist ein Rezeptbuch ist, wenn nur drei Rezepte drin sind, hat es seinen Wert, seinen Platz verdient.
Ja.
Und tatsächlich sind ganz viele Perlen an Rezeptbüchern bei uns im Schrank und werden auch nur mal so alle paar Naslangen rausgezogen, aber immer mal wieder. Also es gibt natürlich ein paar Bücher, ein paar Rezeptbücher, die wir sehr verehren und immer wieder hervorholen. Was ich sehr schätze, was immer nur bedingt hilft, ist der Geschmacksthesaurus. Da stehen alle, grob alle Geschmacksrichtungen von Gemüse drin. Ich glaube, primär Gemüse, ja. Vielleicht auch Fleisch und Fisch. Ich glaube, primär Gemüse oder wir gucken aber nur nach Gemüse. Und dann steht immer drin, welche Paarung irgendwo irgendwie schon gut funktioniert haben.
Mhm.
Und das ist immer wieder eine Inspiration, wenn du sagst, ah, was haben wir im Kühlschrank? Aber ich wollte ja nur so ein bisschen umreißen, dass Rezeptbücher viel Platz bei uns einnehmen. Und ich habe auch noch, oder wir haben auch noch diverse andere Bücher, so ist das nicht. Aber tatsächlich habe ich arg die Bibliothek, also meine Bibliothek eingeschränkt, indem ich nämlich gesagt habe, Mensch, so ein Hoffmann oder so ein Nietzsche gibt es ja alles schon online, ist ja alles gemeinfrei. Das kann ich mir ja auf dem E-Book-Reader und in den Computer ziehen. Das brauche ich ja hier nicht rumstehen haben. Und habe massiv aussondiert, teilweise an Momox verhökert, wenn die Bücher im schlechten Zustand waren, auch dann entsorgt. Und das führt dazu, dass ich tatsächlich einen ganzen Schwung gerade so aus meiner Philosophenzeit, um es mal so zu nennen, also als ich Philosophie nebenher studiert habe, da habe ich so etliche Bücher nicht mehr in meinem Regal, weil das ja jetzt digital vorliegt. Aber
ja.
Ich glaube, es verändert den Umgang mit Büchern. Du gehst nicht mehr ans Regal und sagst, oh Mensch, ich könnt ja mal wieder in den Platon gucken oder sowas. Und du gehst aber auch nicht an den Computer und sagst, ich will in den Platon gucken, sondern am Computer guckst du Filme, machst du Podcast, recherchierst vielleicht Sachen, guckst im Web, aber selten in deiner Sammlung an abgelegten Büchern. Und das Einzige, wo ich es tatsächlich mache, ist der E-Book-Reader. Also den nutze ich tatsächlich ja intensiv, aber eben primär für Zeitung.
Ich bin natürlich sehr viel mit meinen Büchern am Rumfummeln, allein weil ich sehr viel Fachbücher hier stehen habe und für meine Texte einfach Fachbücher brauche.
Und Comics.
Da ist das Internet sehr unzuverlässig, mhm. Ne, was Grundwissen angeht. Zum Zweiten, weil eins meiner Lieblingshobbys die Wikipedia ist. Und da braucht man schon Bücher als Grundlage für gute Artikel, jedenfalls für Primär Artikel, Quellen. Die ich schreibe. Also jetzt als Primärquelle ist der falsche Begriff.
Oh, nicht? Also aber als Quellen.
Als Quellen, richtig. Primärquelle ist, wenn eine historische Figur selber Texte hinterlassen hat. Also Julius Caesar, der Gallische Krieg, ist eine Primärquelle zu Julius Caesar.
Verstehe.
Ciceros Meinung zu der Gallische Krieg ist eine Sekundärquelle zu Caesar und als solche vertrauenswürdiger und vorzuziehen.
Na, also ja, weil der natürlich sachlich... was mir noch einfällt, vor vielen, vielen Folgen... Ich glaube, im März 23 hattest du mal gesagt, es braucht nur einen Garten und eine Bibliothek.
Ja, wenn ich einen Garten und eine Bibliothek habe. Sives hortem et bibliothecam.
Und hattest gesagt, das war irgendein Römer. Es war Cicero, der sich ja irgendwann aus Rom zurückgezogen hatte.
Toll.
Ich hatte dann doch nochmal recherchiert. Ab und zu google ich ja sozusagen nicht im Podcast, aber zwischendurch. Und das hatte mich so interessiert. Natürlich fällt bei römischen Zitaten, gerade bei so Bomos, immer mal gerne einem Cicero ein, aber ich wollte nachgucken, von wem es ist, und es ist tatsächlich von ihm.
Ja, Cicero, einer der anerkanntermaßen besten Redner der Antike, ein sogenannter glühender Republikaner. Das muss man in den Kontext stellen. Zu seiner Zeit war die Republik, also was die Römer Republik nannten, war ja eigentlich auch nur reiche Männer durften wählen.
Eine Aristokratie.
Das war Republik.
Ja.
Ja, es war eine erweiterte Aristokratie. Also da durften schon mehr als nur die Aristokraten wählen, aber da durfte nicht Kreti und Pleti wählen. Also und Frauen schon mal gar nicht.
Und Sklaven erst recht nicht, aber ist ja klar.
Richtig, genau. Glühender Anhänger der Republik, die damals gefährdet war, eben durch Gaius Julius Caesar. Und als solcher war Cicero der erste Republikaner und deshalb und ein guter Redner und deshalb beruft sich heutzutage ja auch noch ein, ich möchte mal, also wenn man es euphemistisch ausdrücken will, nenne ich es konservatives Debattenmagazin, nämlich Cicero.
Ja.
Auf ihn, auf diese Tradition. Und Cicero selbst hat damals noch gesagt, nee, nicht Cicero selbst, aber Leute haben über ihn gesagt, wie genial dieser Mann eigentlich war, wird man erst in Jahrhunderten feststellen.
Und ja, was und soll ich sagen, nicht, in Jahrtausenden.
In Jahrtausenden ist es passiert.
Ja, nee, auch schon in Jahrhunderten. Also natürlich sind ist vieles Antike verloren gegangen, gerade aus dem Westrom. Ich glaube, die Ostantike hat über den osteuropäischen bzw. orientalischen Raum, also die ganze Levante und so, deutlich überlebt und eben viel Wissenschaft auch weiterbelebt. Da hatten wir mal irgendwann die Erwähnung, dass die Iren die Brennkunst irgendwo im Orient, um es mal grob zu sagen, überhaupt erst erlernt haben und den irischen und schottischen Whisky ermöglicht haben. Aber irgendwann dann um 1000 bis 1200 wurde doch viel lateinisches und später auch griechisches Wissen wieder hervorgeholt.
Es war die ganze Zeit im Schwange, weil es ja bei den Mönchen war. Da hat ja Umberto Eco einen schönen Roman drüber geschrieben, wie die Mönche mal, das antike Wissen
Name der Rose,
unterdrücken. Richtig rausgebrochen oder hervorgebrochen ist es ja erst wieder um 1400. Um 1400 begannen die Leute wieder so zu denken und auch ganz wichtig, so Kunst zu machen, wie es in der Antike schon mal war. Also es ist mit dem Wissen, es ist ja ein bisschen... wie sie glaubten, dass es in der Antike war.
Denn sie glaubten ja, die ganzen Fresken und Statuen wären ja alle immer aus purem Marmor oder Stein gewesen und die waren ja ganz häufig bemalt.
Richtig, ja. Die waren die Marmor und Stein, die waren meistens nicht bemalt, aber insofern, als dass sie, ja doch, die Stein ja und die Gips, insbesondere
genau,
die Gipsfiguren,
ja.
Die
waren. Marmor die sicherlich waren nicht, da hast du recht, ja.
Ja, Marmor, das ist schwierig, Marmor zu bemalen. Das muss man schon wirklich wollen. Aber nee, was ich sagen wollte ist, ja, das Wissen ging verloren. Interessanterweise ging auch das Kunstverständnis oder das Verständnis, wie man Leute darstellt, verloren. Denn wenn man die Kunst der Griechen und Römer, also die Art, Leute darzustellen, nämlich realistisch, vergleicht mit der Kunst des sogenannten hohen Mittelalters, das ist so Kritzel-Kratzel-Zeichnungen, so Kinderzeichnung, nichts gegen Kinder, aber es sind sehr aufs Wesentliche reduzierte Zeichnungen. Ja, sehr naive Zeichnung. Also es ist nicht so, dass man nicht hätte besser zeichnen können. Ne? Man hat es bloß nicht gemacht. So, und das wurde erst in der Renaissance wiederbelebt. Und die geht so ziemlich um 1400 los mit der Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Also meine Mittelalter-Abgrenzung ist 700. Gründung des Klosters Fulda bis 1400, Erfindung des Buchdrucks. Es gibt auch andere. Aber 1200 ist wirklich sehr früh. Also.
Na, da dachte ich tatsächlich schon an die Philosophen, die im Zusammenhang von Klöstern standen, sowas wie Augustinus und sowas, die sich auf sowas berufen haben und Sachen wieder hervorgebuttelt haben. Aber natürlich blieb das in den Klöstern. Die haben ihre Schriften auch nicht fürs allgemeine Volk geschrieben. Sag mal, der Buchdruck war doch erst Ende des 14. Jahrhunderts, des 15. Jahrhunderts.
Ja.
Weil du sagst 1400.
1450. Ich glaube, 1400 stimmt nicht, aber 1450. 750 bis 1440. Das Kloster Fulda war auch nicht 700, sondern 750.
Ah, okay, dann passt das ja ganz gut. Ich glaube, was auch noch ganz wichtig war, unabhängig vom Buchdruck mit beweglichen Lettern, der ja in Deutschland, also so in der Region, wo heute Deutschland ist,
richtig.
Erfunden wurde, war aber die ganze Renaissance-Bewegung in der Kunst in Italien. Da hatten die ja ganz früh angefangen. Also da gab es ganz starke Bewegungen.
Warum ist es denn in Italien so früh und so stark?
Also erstens scheint da die Sonne, das hilft. Nein, sie hatten natürlich auch...
Und sie haben Wein und Oliven. Also hallo, muss man noch mehr sagen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel Florenz nehme, dann hatten die um... War das um 1300 oder so auch einschneidendes Erlebnis, was, glaube ich, mittelbar zu einer Entfremdung, ich gehe ein bisschen über das die Realität hinaus, aber schon zu einer Erschütterung der Menschen zur Kirche hatte. Und zwar hatten sie einen Mönch, Savorano, nee, so ähnlich hieß der, der eigentlich so eine Art Schreckensregime ausgeführt hat. Das ist, glaube ich, auch die Inspiration für eine Episode in Game of Thrones, wo plötzlich Königsmund von diesen Religiösen beherrscht wird und nachher ja auch die Königin da irgendwie ihren Shame-on-you-Gang durch die Stadt hat.
Ja, das, richtig.
Nachher und da sind ganz viele Kinder.
Spatzen genau. Nennen sie die, ne?
Genau, und diese Spatzen, diese Kinder, waren für diesen Mönch und seine, ja, seine Klientel ganz wichtig. Das heißt, die Jungen und die Jugend haben massiv, so ähnlich wie vor 70 Jahren in der Kulturrevolution in China, aber wie auch ganz häufig werden ja die Jungen angestiftet und lassen sich verführen und haben dort regelrecht ein Schreckensregime verursacht in so einem extrem religiösen Wahn, weil irgend so ein Typ da ja austickte. Das war ein Mönch, der war auch von niemandem berufen, aber der hat durch seine Art eine sehr hohe Akzeptanz gehabt und hat mehrere Jahre Florenz unter so eine Schreckensherrschaft letztendlich geführt. Und dann gab es irgendwann ein Aufbäumen und natürlich wurde dann irgendwie gevierteilt oder was man so machte als zivilisierter Mensch. Und ich glaube, danach haben sich die Reichen, natürlich bevorzugt die Medici, aber auch andere reiche Häuser, nicht von der Kirche abgewandt, das wäre Quatsch, aber eben gesagt, nee, dieses ganze Entsagens, dieser ganze Entsagensquatsch, den machen wir jetzt nicht mehr. Kirche ist gut, aber wir denken auch mal in andere Richtungen. Und plötzlich wurde die Kunst, und das ist jetzt eine Interpretation von mir, weltlicher. Aber das war genau die Zeit.
Aber das dieser, war vielleicht dieser ein Mönch Inkubator. War nicht zufällig, war nicht dieser Fra Dolcino, über den auch im Namen der Rose geschrieben wird, oder?
Nein.
Weil das wäre dann... Das wäre ja auch deutlich früher. Also Fra Dolcino, also es gab einige von diesen Kirchen, also von Mönchen, obwohl Mönch im Mittelalter muss man ja auch immer gleichsetzen mit Intellektueller, ne? Weil andere schlaue Leute gab es ja nicht. Es gab ja nur Leute, die ausgebildet waren in, wie wir eben schon festgestellt haben, auch in klassischer und in klassischer Philosophie und Literatur. Das waren ja notwendigerweise Kirchenleute, weil die ganzen Bücher unter Verschluss hatten.
Nur die konnten lesen und schreiben. Nee, lesen und schreiben konnten in der Zeit schon mehr, aber die hatten eben keine Bücher. Die hatten die Bibel im Schrank.
Die hatten die Bibel, richtig. Gerade von Norditalien weiß ich aber, dass es häufiger mal Aufstände gab, angeführt von Mönchen, die versucht haben, da auch frühsozialistische Ideen zu verwirklichen, eben dieser Fra Dolcino. Und der spielt auch im Namen der Rose eine Rolle, weil da nämlich in diesem Kloster, um das es da geht, mehrere Mönche untergekommen sind, die eben bei diesen Aufständen mitgemacht haben und Kirchengüter verbrannt und an die Armen verteilt haben.
Ja.
Und die haben sich dann, die haben sich dann in dieses Kloster zurückgezogen, weil sie da nicht so unter den Augen von Rom waren. Weil dieses Kloster in der Name der Rose ist ja sehr, sehr abgelegen.
Stimmt, das war irgendwie ein beschwerlicher Weg dahin. Ach, spannend. Also ich kannte jetzt nur diesen Typen, dessen Name mir auch nicht einfällt, aus Florenz. Aber wenn es da mehr in die Richtung gab, das ist ja spannend. Das würde ich tatsächlich nochmal ein bisschen verfolgen. Du hattest eben gerade im Kontext Wikipedia erwähnt, das unzuverlässige Internet, was ja auch sehr was dran ist. Ich habe mir, wenn wir jetzt an Internetphänomen denken, kam doch dieser Chatbot, also die AI, OpenAI mit ChatGPT auf.
Und ist das dann noch ein Bot? Ist das oder ist das einfach ein Programm?
Der Begriff ist, was ist der Unterschied? Der Bot ist doch auch nur so eine Benennung. Ein Bot ist ja auch ein Algorithmus und meistens sind die Bots, die jetzt auf Twitter oder Mastodon sind, natürlich eher schlicht. Aber natürlich ist es ein Programm und es ist ein Machine Learning Programm. Nein, ein Language? Doch, Machine Learning.
Also Bot ist, wie ich ihn verstehe, also auf Wikipedia gibt es ja auch Bots, ein Bot ist etwas, was rumläuft, also was sich selber seine Aufgaben sucht, etwas machen soll, sagen wir alle A's in E's verwandeln und dann läuft das durch ganze Internet und verwandelt alle A's in E's.
Ja, das du hast ist recht. Ein Bot, mein ich Bot-Begriff war eben falsch. Nee, du hast völlig recht. Auf Twitter oder Mastodon ist ein Bot auch jemand, der auf etwas reagiert. Das heißt, der wird gestartet und gesagt, guck mal auf den Begriff Bier und dann mach irgendwas. Oder guck mal auf genau A und Ä und dann mach irgendwas. Und such mal alles ab. Ja. Ja, hast du völlig recht. Also, das ist ein Chat-Tool oder ja, ist ein Programm, was schon über, wir hatten letztens das schon mal erwähnt, wir hatten vor vielen Jahren, gab es viele Versuche immer wieder Chat-Tools zu schreiben und da hatte der Abenteuer Medienverlag doch den recht garstigen Jabberwocky. Den fand ich damals
Den fandest du garstig?
Na, der wurde immer so bezeichnet. Ich fand den gar nicht so garstig. Der war hier und da ein bisschen flapsig vielleicht, aber ansonsten, der war natürlich strohdoof. Und das war schon damals die Creme de la Creme. Denn damals ging noch nicht viel. Letztendlich ist die Basis von allem, diese ganzen Chat-Maschinen, ist ein Programm namens Eliza aus den 50ern oder 60ern. Das weiß ich nicht genau. Aber schon sehr früh, was ganz stumpf letztendlich programmiert war, mit einer Sprache namens Lisp. Das wird auch immer in der Informatik klar gemacht. Und das hat aber tatsächlich dazu geführt, es war darauf so getrimmt, wenn es nicht mehr weiter wusste, fragte es nach deinem Vater. Und das wurde so ein bisschen psychotherapeutische Thema so eingeführt. So, erzähl mir mal so, was passiert ist. So, alles interessant. Und dann hat es immer die Worte aufgegriffen, die du verwendet hast. Und dann kam es nicht mehr weiter. Dann kam eine doofe Gegenfrage. Und dann kam, aber kommen wir doch mal auf deinen Vater zurück. Und tatsächlich haben das Psychotherapeuten angeblich, das wurde im Unterricht so ein bisschen korportiert, eingesetzt und gar nicht so unerfolgreich, weil die Leute sich gegenüber einer Maschine offener zeigten. Das heißt, es war nicht so wichtig, was das Chat-Tool gefragt hat oder wie, sondern es hat dir Sachen rausgekitzelt. Und Leute, die das Bedürfnis hatten, zu reden oder eben zu schreiben, hatten dadurch durchaus einen therapeutischen Effekt. Die Technik von Eliza war allerdings sehr rudimentär. Schon erstaunlich, was ging. Eigentlich wollte jetzt bin ich am Überlegen, ob das der Marvin Minsky war. Also einer der großen Ikonen der frühen Informatik wollte damit darlegen, wie idiotisch der Gedanke an künstliche Intelligenz ist und wie schnell sich der Mensch blenden lässt.
Ja.
Und heute haben wir nun ChatGPT und ich hatte das gehört und dachte, ja, Hype ist ja auch ganz schön. Dann hat sich da ja Microsoft schnell reingehängt oder hat OpenAI gekauft und jetzt heißt es irgendwie, oder ich hab's jetzt in meiner Version nicht, aber dass das irgendwie in den aktuellen oder zukünftigen Versionen von Office, von Microsoft Office mit reingepackt wird. Keine Ahnung. Und ich meine, früher hatten die immer so einen Auto-Reduzierungsassistenten. Du hast einen langen Text und sagst, mach mir mal eine kurze Version da draus. Und da kamen häufig komische Sachen bei raus. Und dann habe ich einen Artikel in der Zeit gelesen, wo ich weiß nicht mehr, was für eine Wissenschaftlerin sie war, aber es ging eher darum, wie gehen sie eigentlich damit um, wahrscheinlich Pädagogik oder irgendwie in die Richtung, wie gehen sie damit um, wenn Schüler oder in dem Fall Studenten dieses Tool verwenden, um Aufsätze zu schreiben, um Referate zu halten, um die Aufgaben, die sie eigentlich erledigen sollen, sich von diesem Gerät erledigen lassen. Und da sagt sie, nein, es gibt eben viele Unis, die dann sagen, das verbieten wir. Und sie sagte, nein, das muss man eigentlich nutzen. Und das wird alles verändern. Und es werden sich Dinge entwickeln, die wir noch gar nicht absehen können. Und ich war dann neugierig. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt melde ich mich da mal an und werde mal gucken, was das so mit den Themen, mit denen ich mich irgendwie befasse. Das Erste, was ich versucht habe, war ich glaube, ich habe mit einem Rollenspielabenteuer angefangen oder mit den Fanzines. Auf jeden Fall dachte ich, ja, ist ein Nerd-Thema, steht ja viel im Internet, mal schauen. Und habe dann gesagt, hier, ich spiele gerne Fantasy-Rollenspiele und so. Und früher gab es ja auch Fanzines und so, da haben viele so kleine Abenteuer geschrieben. Schreib mir doch mal für Tolkiens Mittelerde ein Abenteuer. Und tatsächlich hat mir ChatGPT ein Abenteuer so umrissen, so als Kurzszenario, was erstmal so ganz plausibel klingt. Also hier, da gibt es einen bösen Zauberer, der lebt in einem Turm und der hat irgendwie Dürre auf die Welt, auf die nahen Dörfer gebracht und die Einwohner des Dorfes kommen die auf die Abenteuergruppe zu, weil sie nämlich fast ertrinken. Da dachte ich schon, wieso ertrinken? Moment.
Was?
Und dann sollten die Helden in den Turm und das, natürlich werden die von Orks bewacht und also immer wieder sehr typische Elemente und dann gab es immer wieder so Stilbrüche. Irgendwann war der Zauberer, als ich gesagt habe, nee, mach das nochmal, sowas gibt es ja gar nicht in Tolkiens Welt, dann sagt er immer, oh, entschuldige, ich habe dich verwirrt und ich versuch's nochmal. Oder da gibt es immer eine Entschuldigung.
Ach, Philipp, da muss ich gleich mal einhaken. Das ist ja sowas von 2023, dass man sich entschuldigt, obwohl man sich überhaupt nicht schuldig fühlt. Weil die Maschine fühlt ja nichts, ne? Die kann sich dir entschuldigen. Die Maschine fühlt nichts und die hat auch keine Empathie dafür, was du fühlst, aber sie sagt einfach schon mal Entschuldigung.
Es tut mir leid.
Ja, dabei kann es ihr gar nicht leid tun. Entschuldigung, da muss ich einfach mal eingreifen. Und ich meine es von Herzen, weil ich bin ein Mensch.
Nein, es tut ihr auch gar nicht leid, aber sie versucht mich damit zu beruhigen, dass sie Quatsch schreibt und also ich muss sagen, in der ganzen Formulierung, auch auf Deutsch, läuft das sehr gut. Sie schreibt sehr gute Sätze. Es sind mir keine grammatikalischen Fehler oder so aufgefallen. Und das fand ich schon mal beeindruckend. Na gut, dann bin ich weitergegangen und habe gesagt, ja, es gab ja in den 80ern und 90ern so eine Fanzine-Szene und dachte, das ist schon ein spezielles Thema. Was weißt du dazu? Oder nee, dann habe ich konkret gesagt, erzähl mir doch mal von der Windgeflüster, von der Schriftrolle und von Stötteberger's Logbuch. Und dann wurde da sehr gut erklärt, was das für Fanzines waren und wer die gemacht hat. Aber da davon einfach völlig andere Namen. Und
was?
Zum Beispiel das Stötteberger Logbuch wurde von einem Hamburger Verlag, Abenteuermedien hieß es nicht, aber so ähnlich. Und da wurden Sachen zusammengestöpselt und die Leute, die die Schriftrolle gemacht hatten, waren nicht die Leute, die sie gemacht hatten. Und also keine Ahnung, woher die Informationen zusammengestöpselt waren. Aber er haut dann einfach irgendwelche Pseudo-Infos raus. Das klingt alles sehr souverän und überzeugend.
Schön.
Aber ist totaler Quatsch.
Ja.
Dann habe ich nochmal gesagt, hier, Moment.
Aber es ist knapp an der Realität vorbei, oder? Nö. Waren die Leute, die er benannt hat, waren das denn Leute, die in der Szene waren? Und
ja, das ja.
Es hätten sein können?
Ja, das stimmt. Was das Ganze viel gefährlicher macht.
So wird Missinformation geboren, ne?
Genau. Also ich weiß, da war zum Beispiel die Schriftrolle Hanke Penning und Tom Finn und da wurde ein Jörg Radatz benannt, den ich auch noch kenne, und ein, hieß er Jürgen Schmidt, aber auf jeden Fall, der damals die Welt der Spiele gemacht hat und D&D, glaube ich, nach Deutschland geholt hat. Der wurde dann benannt.
Und Till Gatno, der steckte da auch noch mit drin.
Der tauchte da nicht auf, aber der hätte da auch sehr gut gepasst, genau. Und dann habe ich gesagt, das stimmt doch alles gar nicht. Magst du das nochmal prüfen? Und dann kam wieder irgendwas, andere Behauptung. Und erstmal, genau, es tut mir leid, dass ich falsche Informationen geliefert habe. Und in Wahrheit war es nämlich so und so. Und da stand wieder totaler Quatsch. Also wirklich, wirklich. Und das fand ich sehr, sehr bedenklich. Also, das ist jetzt auch ein Orchideenthema, ne? Das ist auch nicht, solche Sachen stehen nicht in der Wikipedia oder in seriösen Sachen, sondern da musst du auf Szene-Daten oder Szene-Informationen zurückgreifen, wie jetzt zum Beispiel bei uns das Fanzine-Archiv. Deswegen dachte ich, okay, ist was Spezielles. Dann habe ich ihn nochmal gefragt, es gab eine Veranstaltung namens Start, STARD. Wer damals dabei war, wird es wissen. Kannst du mir was dazu sagen? Und dann sagt ChatGPT, ja, Start war das Steinfurter Abenteuer-Rollenspiele-Treffen, organisiert von den und den und das und das. Und ich so, und wofür steht jetzt das D? Und dann Korrektur, oh ja, es tut mir leid, ich war ein bisschen ungenau. Das war das
Es tut ihm leid.
Steinfurter Abenteuer-Rollenspiel-Treffen Deutschlands.
Das ist ja wie so ein Schüler, der sich nicht vorbereitet hat.
Absolut, das ist aber
ehrlich.
Aber sehr souverän.
Ja.
Dann dachte ich, okay, neues Thema. Was funktioniert hat, aber was ich für zu banal finde, ich habe gesagt, ja, mein Kind ist in der zweiten Klasse und muss ein Referat über Wölfe halten. Kannst du mit dem mal ein Referat schreiben? Das war ganz ordentlich. Aber da dachte ich, ja, das kann ich aus der
Wikipedia. Auf dem Niveau der zweiten Klasse oder?
Ja, genau. Das
hat
war
anderes Niveau gehabt.
Nee, das Niveau war ganz gut getroffen. Und das sind die Features, wo ich auch sage, nicht schlecht, gute Sätze. Und wenn ich sage, das ist jetzt für ein Kind, dann ist es einfach geschrieben und auch kurz gehalten. Weiß nicht, wenn ich jetzt sagen würde, ich muss einen wissenschaftlichen Auftritt für ein Wissenschaftsmagazin halten, könntest du mir mal erstaunliche Fakten über Wölfe darstellen, ob dann ein 20-seitiger Artikel bei rauskommt. Glaube ich auch nicht. Aber für, ja, ein Kind war das schon genau richtig. Also Kinder könnten damit vielleicht was werden. Dann habe ich gedacht, okay, mein anderes Thema, was jetzt nicht mehr so akut ist, aber was viel mehr in den Medien war, es gab in den 90ern oder so, gab es eine Sendung Frühstücksradio, nämlich die Comedy-Sendung Ende der 80er bis 90er auf FFN und später noch auf Radio Fritz. Das habe ich ihm alles nicht gesagt. Erzähl mir doch mal ein bisschen dazu. Und dann hat er da auch wieder Quatschnamen behauptet. Keinen einzigen, der dabei war, aber lauter andere Leute. Ich glaube, Wiegald Boning soll da mitgemacht haben. Und
das ist ja also schön.
Wirklich.
Tommy Krappweiß.
Nee, ich weiß es nicht mehr, wer es war, aber wo ich dachte, so sehr souverän, aber völlig daneben. Dann habe ich ihn gefragt, was denn Dietmar Wischmeier so gemacht hatte. Dietmar Wischmeier und Oliver Kalkofer haben ja eine Sendung Talk, Talk, Talk gemacht. Und
was?
Haben sie so? Nicht.
Nein,
ist nicht
um
so.
Um Gottes Willen.
Also nein. Lauter Unsinn, aber und dann habe ich ihn noch gefragt, was denn so ähnlich wie das Frühstücksradio war und was hat er da gebracht? Der hat ja die Wochenshow immerhin gebracht.
Immerhin, ja.
Dann Switch Reloaded, naja, die Heute-Show und Radio Heimatmelodie. Wo ich dachte, ich will es nicht ganz ausschließen, dass das Comedy war, aber ich glaube nicht. Aber das weiß ich nicht. Vielleicht war das eine Humorsendung. Das kann auch sein, dass es, das kenne ich einfach nicht. Aber da fand ich zum Beispiel, dass er da Kontext schon ganz gut erfasst hat. Jetzt nicht den konkreten Humor des Frühstücksradios, aber gesagt hat, so in der Zeit gab es diese Sendung und die haben eine Art von Comedy gemacht, die auch vielleicht progressiv in der Zeit war. Was habe ich?
Also du hast nach der Zeit gefragt. Also du hast gesagt, wer hat zu der Zeit das gemacht?
Du hast recht. Ich habe gefragt, Frühstücksradio war eine Sendung in den 90ern und was war dann so ähnlich? So, was kannst du mir dazu sagen aus der deutschen Medienlandschaft? Und da hat er dann tatsächlich ganz gute Informationen geliefert. Und was habe ich ihn noch gefragt? Das fand ich eigentlich am spannendsten. Ich habe ihm gesagt, ich möchte gerne nach Südafrika fliegen, möchte da einen Urlaub mit der Familie machen und das soll kindgerecht sein für ein Kind, das 8 Jahre alt ist. Und da hat er mir tatsächlich eine Tour ausgearbeitet, hat gesagt, hier, du startest in Kapstadt irgendwie, da kommst du da und da, dann fährst du da und da hin und so weiter. Das war alles sehr cool und dann habe ich gesagt, Moment mal, aber die letzte Tour sind 800 Kilometer Autofahrt, das ist auch ein bisschen komisch. Kannst du mir das nochmal besser machen und maximal 400 Kilometer? Dann hat er irgendwas umgestellt, aber es blieb immer noch eine Tour von 800 Kilometern über. Also er kann bestimmte Sachen machen und andere auch so gar nicht. Und dieses Feingefühl, was geht und was nicht, ist themenabhängig und auch, dass er bestimmt, ChatGPT ist ein S. Es kann schon Dinge leisten, aber auch ganz viel nicht. Und ich glaube, du hattest mir gesagt, dass du davon gehört hast, dass in irgendwelchen Redaktionen, dass zum Beispiel darüber nachgedacht wird, könnte man das nicht irgendwie produktiv für uns einsetzen? Das ist sehr gefährlich. Das ist, also gefährlich klingt so bedrohlich, aber du musst, glaube ich, die Zeit, die du für eine gute Arbeit da reinsteckst, die könnte vielleicht ein bisschen reduziert werden, weil du dir erstmal einen Rahmen liefern lässt, aber du musst alles qualitätssichern. Da stehen dann Dinge drin, die klingen überzeugend und da ist entweder Quatsch oder da werden Dinge übersehen. Und ob das jetzt wirklich die Beschleunigung ist, da bin ich mir nicht sicher. Trotzdem macht es Spaß, mit diesem Tool zu spielen, weil es manchmal total lustige Ergebnisse hervorruft, die absolut absurd sind. Und manchmal auch hilfreiche Dinge. Also keins von diesen Dingen habe ich jetzt gebraucht. Aber ich fand es zumindest interessant. Also damit rumzuspielen, macht Spaß.
Du hattest mir eine E-Mail geschickt über deine ChatGPT-Texte.
Stimmt, die ersten, und, weil ich so begeistert war.
Und diese Begeisterung wollte ich auch nachvollziehen, aber ich wollte das machen, während ich Zeit dafür habe. Ne? Ja. Deshalb habe ich die E-Mail nicht sofort durchgelesen, sondern auf den Stapel gelegt.
Alles so. Gut.
Ist und nicht auf dringend. Diesem Stapel habe ich die dann irgendwann gelöscht. Also so. Das war total doof. Wenn du sie mir nochmal zusenden könntest. Also ich habe die einmal überflogen und das war auch voll interessant. Und da habe ich gesagt, da muss ich mit einem Kaffee, mache ich morgen mit einem Kaffee und einer Handvoll Kekse. So, aber am nächsten Morgen hatte ich dann zu tun und am übernächsten Morgen habe ich dann wieder vergessen und dann habe ich es irgendwann irgendwie was weg. So, das, also bräuchte ich nochmal bitte.
Ist ja völlig sinnvoll, immer die, wie heißt es immer, Dringendes und Wichtiges musst du dir angucken und das ist weder unter dringend noch wichtig gewesen und dann kommt es weg. Das ist das richtige Verhalten. Ja. Aber so perspektivisch kann das noch interessant werden. Also das ist ja nur der erste Schritt oder ein Schritt und es geht weiter.
Ich bin schon mit ChatGPT auf mehrfache Weise konfrontiert worden, wie du eben sagtest, klar, bei der Arbeit. Ich bin in mehreren Redaktionen oder ich bin für mehrere Redaktionen tätig. Ja, sehr viel für Online-Content.
Mhm.
Und im Online-Content, da kommt es auf Masse und Geschwindigkeit an. Also es fällt etwas vor und am besten, du sitzt da, während das Ereignis passiert und tippst schon einen sendefähigen Text ein.
Ja.
Der müsste dann auch gepostet werden, sobald das Ereignis, also am besten noch während das Ereignis geschieht. So funktioniert Online-Journalismus. Also nicht nur bei uns, sondern auch überall.
Ja,
und das macht Online-Journalismus schon mal per se gefährlich, denn allein der das eintippt unter Zeitdruck, während seine ganzen Konkurrenten, also das sind ja nicht mal Kollegen, die für die anderen Blätter schreiben, das sind dann Konkurrenten, gleichzeitig schreiben. Und da passiert schon eine Menge Mist. Also das kannst du dir vorstellen, aber du kannst es mir auch glauben. Da passiert eine Menge.
Beides.
Ich denke mir jetzt mal, worauf das hinausläuft. Oder mein Fazit ist, da denke ich nicht drüber nach über mein Fazit. Ich schreibe einfach irgendwas, was ich schon mal geschrieben habe und setze einfach neue Namen und neue Sachverhalte ein. Ne?
Mhm.
Das ist dann so mein Fazit.
Na, da würde ich sagen, ChatGPT kann es nicht schlimmer machen.
Ja, also das ist genau das, was ich sage. Also bei vielem, was im Online-Journalismus passiert, und das für den Fachjournalismus weiß ich es, und für jeden anderen Journalismus, also politischen Journalismus und gesellschaftlichen Journalismus und gerade kulturellen Journalismus, da kann ich es einfach antizipieren. Da wird das genauso sein. Also es kann nicht anders sein.
Bei Sport und bei Wetter wird es schon gemacht. Also Text-Generating.
Ja, da, aber bei Sport und bei Wetter brauchst du ja auch keine Wertung.
Genau.
Bei Sport und bei Wetter brauchst du nur tatsächlich deskriptiv, was ist vorgefallen. Und da ist ein ChatGPT total wertvoll. Klar, den kannst du da alleine laufen lassen. Das Gefährliche ist, alle suchen nach Content, keiner will dafür bezahlen. Ne? Also es gibt die Geschäftsführung und die Geschäftsführung hat eine Redaktion und die Redaktion beschäftigt Leute, die Content liefern. So. Und die Redaktion macht immer eine
Qualität. Aber die kosten Geld.
Die kosten Geld. Die Redaktion kannst du dir nicht sparen. Das geht noch nicht. Wahrscheinlich geht's das auch irgendwann. Aber derzeit sind Redakteure noch einigermaßen sicher. Die checken auch uns gegen. Ne? Also wir schicken was zum Redakteur und dann kommt zurück, was bedeutet dieser Satz? Oder ist das nicht sowieso so? Ne? Also du findest etwas raus und dann sagst du, und Folgendes ist dabei rausgekommen und dann schickt der Redakteur zurück 3-4 Beispiele, wo das schon rausgekommen ist. Also kurz gesagt, du hast keine Neuigkeit berichtet. Das kann einen schon mal sehr knicken. So, und aber die der Punkt ist eben, dass die Geschäftsleitung zum Redakteur sagt, sag mal, du checkst das sowieso alles gegen. Ne? Dafür bezahle ich dich ja. Und der Redakteur sagt, ja, das checke ich alles gegen. Und dann sagt die Geschäftsleitung, können dann die Texte nicht einfach von irgendeinem Chat-GPT geliefert werden und du checkst das ja sowieso gegen und die gehen, die lässt du durch und die nicht gehen, die schmeißt du weg. So, und das ist eben das, was die Jobs von Zulieferern wie mir gefährdet und auch gefährden wird. Und viele Redaktionen sagen nein, auf gar keinen Fall. Unsere Spürnasen, die draußen rumlaufen, also der Punkt ist ja, irgendjemand muss dem ChatGPT das sagen, was du ihm gesagt hast. Erzähl mir mal, was ist die Schriftrolle? Ne? Das muss ja irgendjemand sagen. So, in diesem Fall würde das der Redakteur sagen. Der Redakteur sagt dem ChatGPT, berichte mir über das und das. So, und dann sucht der ChatGPT sich die Information. Aber bei uns, also im eigentlichen Journalismus, läuft es so, dass du als Freier eine Story auftust und sagst zum Redakteur, ich habe hier etwas. Mhm. Und dann sagt der Redakteur, kannst du mir eine Seite schreiben? Und dann sagst du, nein, ich möchte zwei Seiten und ich brauche zwei Bilder. Und dann verständigt man sich auf was und dann berichtet man. So. Und das fällt weg. Ne? In diesem Fall müsste der Redakteur selber sich ausdenken in seinem Redakteursstübchen, und das kann überall sein. Ich habe viel mit einer Redakteurin zu tun, die sitzt zum Beispiel auf einer Insel mitten im Atlantik. Da sitzt die.
Stört er nicht.
Die weiß überhaupt. Die weiß überhaupt nicht, was irgendwo passiert. Ne? Aber da sie halt online unterwegs ist, kann sie ihren Redakteursjob machen. Also sie kann nachrecherchieren und sie kann darauf achten, ob die Texte kausal stimmig sind. Aber sie kann keine Neuigkeiten aufspüren. Das kann ich hier.
Ja, ja.
Zu der schicke ich halt, ich würde gerne über das und das schreiben. Und das fällt weg beim ChatGPT. Der sucht sich nichts selber. Der muss einen
Auftrag bekommen. Der greift nur das auf, was schon irgendjemand anders geschrieben hat.
Richtig. Und so läuft kein Journalismus. Also Journalismus läuft so, dass irgendjemand draußen rumläuft und auf irgendwas stößt. Und nicht, dass eine Redaktion irgendwo sagt, ach, schreib mir mal eine Story über das und das. Mhm. Weil das Einzige, was dann passiert, ist, das Internet potenziert sich. Die Redaktion, wie kommt die darauf, dass sie eine Story über irgendwas haben will? Sie liest im Internet. Da und da ist was los.
Ja.
Und
ja.
Dann denkt sie sich, oh, da über das brauchen wir eine Story. ChatGPT schreibt mir eine Story über das, was da und da los ist. So. Und das ist, das führt dazu, dass Nachrichten unterdrückt werden. Nämlich die nicht irgendwo passieren, über die man nicht im Internet stolpert, die werden unterdrückt. Und die Nachrichten, über die man im Internet stolpert, die werden potenziert.
Was heute ja schon passiert.
Das passiert heute schon sehr viel und viele Redaktionen haben da auch, die haben Prozesse, die dagegen anarbeiten, dass sich Dinge potenzieren, die man im Internet findet. Also, dass sich solche Stories potenzieren.
Ah, okay. Solche Prozesse könntest du natürlich auch wieder in ein, ich sag mal, in einen Gesamtprozess mit Machine Learning einbauen, so dass du exklusive Themen eher betonst. Aber ausdenken kann sich.
Wenn das möglich ist?
Das wäre möglich, aber die Themen müssen schon da sein. Also irgendwo kriegst du ja auch die Themen und du kriegst sie eben auf der Straße, sagen wir jetzt, also irgendwie in der realen Welt, weil sie irgendjemand ja erstmal digitalisieren muss. Und ein Chat-Tool kann erst damit etwas anfangen, wenn es digitalisiert ist. Also wenn du jetzt ganz viel Raw-Material von einer Beatles-Session oder der Vorbereitung eines Konzerts hast, dann kann ein, nicht unbedingt als Chat, aber als AI, irgendein AI-Tool daraus eine Essenz machen und daraus Schlüsse ist so falsch, weil Schlüsse sind Wertung. Trotzdem suggeriert so ein Tool ja Schlüsse. Das ist das Fatale. Es wird vielleicht sagen, als Ableitung aus diesen 1000 Stunden Rohmaterial, Filmaufnahmen von der Vorbereitung eines Konzerts, dass Linda McCartney die Beatles auseinandergetrieben hat.
Ja.
Keine Ahnung. Also einfach, weil bestimmte Dinge plötzlich in Zusammenhang gestellt werden und irgendwo vielleicht noch Sachen aus dem Internet dazugezogen werden als Information. Vielleicht hat irgendjemand einen Quatsch behauptet und das wird falsch bewertet und schwupp, hast du so eine Aussage. Und oder
ja.
Viel besser, die Dinge werden nicht richtig im Kontext betrachtet, weil irgendwo steht, Yoko Ono hat die Beatles auseinandergetrieben, aber da wird hier nur hat die Beatles auseinandergetrieben und aus einem anderen Kontext Linda McCartney. Und das wird dann irgendwie mit diesem Dokumaterial und dem Content, der da irgendwie rausfiltriert wird, in Verbindung gebracht. Und plötzlich hast du so eine Fehlinfo. Ich sag nur, Jörg Radatz und Joachim Schmidt haben die Schriftrolle gemacht. Das ist alles noch Frühwerk. Wir sind noch am Anfang, aber in die Richtung geht's. Und wie wir das einfangen, wenn ein Algorithmus 1000 Stunden Videomaterial scannt in einer halben Stunde oder 10 Sekunden, wie auch immer, und dann plötzlich mit Querverweisen, die er sonst im Internet gefunden hat, solche Aussagen trifft, das kann keiner mehr nachvollziehen. Und ich hätte gerne bei ChatGPT einen Quellenverweis. Sowas wie kommst du denn jetzt darauf? Aber das gibt's nicht.
Das ist eben der Unterschied, also der gewaltige Unterschied zu Wikipedia. In der Wikipedia gibt es auch Diskussionen darüber, kann ChatGPT uns, also die wir das als Hobby betreiben, ersetzen? Mhm. Und bisher kommt da halt zu, ich gebe nur das wieder, was da steht. Ich habe da eine andere Meinung zu, aber bisher kommt dazu, nein, ChatGPT gibt ja seine Quellen nicht an, beziehungsweise bewertet seine Quellen nicht.
Mhm. Das ist ein großes Problem. Das könntest du machen, dass ein Chat-Tool, ob jetzt ChatGPT oder welches Tool auch immer, auch sagt, woher kommt denn dieser ganze Kram? Wieso bringst du das jetzt zusammen? Aber da würden sie natürlich einen Teil ihres Algorithmus nicht offenlegen, aber ausleuchtbar machen. Diese Quellen gibt es und aus diesen Quellen baut sich der Algorithmus das und das zusammen. Und dann kannst du, das ist so ein bisschen wie Rezept von einem tollen Lebensmittel irgendwie veröffentlichen. Sollte man tun, aber ist doof, weil kann dann ja jeder nachbrutzeln.
Kann dann jeder nachbauen und deine Idee ist dann nicht mehr so exklusiv.
Genau.
Ne? Und du bist damit nicht mehr so besonders und du trittst hinter dein Produkt zurück. Also dein Name steht nicht mehr im Vordergrund, sondern das Produkt schon im Vordergrund und wer hat es gemacht, ist eigentlich egal. Die Grundidee von Wikipedia und jedem Open Source Projekt, ne? Das ist ja eigentlich da, also wenn man nicht gerade Linus, wie heißt der Typ?
Torvald.
Linus Torvald ist, der sein freies, von jedermann zu nutzendes Produkt nach sich selber benennt, um noch bekannt zu sein, dann bist du eigentlich, und das ist das Schicksal eines jeden Wikipedia-Autors, unbekannt. Eine kleine Problematik bei diesen, Google macht das zum Beispiel, genau. Ja. Wie du sagtest, also ChatGPT liegt nicht offen, wo es seine Informationen her hat und wie die zu werten sind. Google macht das. Also Google hat ja, wenn du im Internet einen Suchbegriff eingibst, klassischerweise eine Person, also du suchst irgendeine Person, dann sucht Google sich, gibt Google so bei mir ist der oben rechts, so einen kleinen Kasten an, was er so an Grundinformationen über die Person gefunden hat.
Und dann steht meistens Wikipedia.
Meistens Wikipedia, weil Wikipedia eine sehr enge Verbindung zu Google hat. Also das ist auch personell.
Nennen wir sie Danny?
Wir beide wissen, nennen wir diese Verbindung mal Danny. Also da gibt es eine sehr enge Verbindung, die Google definiert, dass Wikipedia eine vertrauenswürdige Quelle hat. Google nutzt aber noch andere Quellen, wenn irgendwas nicht auf Wikipedia steht. Und das sind immer, aus dem Bereich, wo ich es beurteilen kann, das ist der medizinische Bereich, das sind immer relativ vertrauenswürdige Quellen. Also es sind nie irgendwelche Firmenwebseiten. Das ist immer irgendwas, was entweder von Fachgesellschaften oder redaktionell bearbeitet ist. Richtig.
Genau.
Und das legt Google offen und ChatGPT macht das offensichtlich nicht. Also da ist Google schon einen Schritt weiter.
Na, der Ansatz von Google ist, auch wenn Google nicht mehr sagt, don't be evil oder wie auch immer sie es formuliert hatten, ChatGPT ist ja Microsoft mittlerweile oder zumindest sehr stark von Microsoft beeinflusst. Die sind natürlich evil, das wissen wir. Nein, ChatGPT, das wäre meine Vermutung, nutzt vorhandene Daten und wenn wir wissen würden, woher die Daten kommen, oder vorhandene Informationen, Daten, wenn wir wissen würden, woher die kommen, dann bliebe ja nur noch, in Anführungszeichen, das Machine Learning Tool, der Clou. Und da sie es nicht offenlegen, ist es entweder aus Usability-Gründen, weil das Ganze sperrig machen würde, aber du könntest es ja irgendwie mit einem Zusatzbutton, willst du wissen, woher das kommt, versehen. Da das nicht mitgegeben wird, gehe ich davon aus, dass das Machine Learning Tool nicht so innovativ ist, wie es scheint. Aber das ist eine böse Mutmaßung von mir. Weil wir haben so viel Informationen im Internet, die du verstöpseln musst und die Wikipedia liefert mit einem Semantik-Tool. Da ist ja nicht die Wikipedia, sondern hinter der Wikipedia gibt es ja ganz viele Initiativen. Nicht nur die Wikimedia, sondern auch eben der Versuch, alles, was es in der Wikipedia gibt, semantisch zu verknüpfen. Da ist natürlich ein wahnsinniger Fundus, der von so einer Maschine genutzt werden kann. Und das ist ganz sicher eine primäre Quelle, nicht eine Primärquelle, sondern eine Hauptquelle für ChatGPT.
Ja, wenn er sich der Wikipedia bedient, dann ist das eine relativ gute Quelle, weil die Wikipedia das Grundprinzip der Wikipedia ist die Peer Review. Es schauen mehrere Augen drauf. Und es ist wirklich extrem erstaunlich, also wenn man da selber drin schreibt, da bemerkt man, wie viele Leute eigentlich so einen Artikel lesen, wenn der neu erscheint oder wie viele Leute einen Absatz lesen, wenn der neu hinzugefügt wird. Da sind viele, viele Leute, die gucken da drüber. Also wenn ich einen Absatz schreibe und ich baue da Fehler ein, dann ist da eine Minute später sind da drei Leute und haben irgendwas korrigiert, haben Komma korrigiert, haben die Satzstellung korrigiert. Das geht extrem schnell. Oder wenn ich einen Artikel mir ausdenke, dann ist da nach einer Viertelstunde später ist da ein Löschantrag drauf, weil irgendeiner
darüber gestolpert ist. Nach einer halben Stunde eine Schnelllöschung.
Genau, ja. Nach einer halben Stunde schnell das. Und das funktioniert extrem gut. Also bei großen Wikipedias, bei kleinen, wo nur 12, 20 Leute editieren, kann ich das nicht sagen. Aber bei den großen Wikipedias funktioniert das extrem gut, ja. Was passiert denn bei ChatGPT? Das ist die erste Frage, die sich mir aufdrängt, wenn man nach etwas Fiktivem fragt. Also kann der unterscheiden, wenn er sich im Internet bedient, zwischen fiktiven Daten und wirklichen Daten? Also kann er qualitativ unterscheiden zwischen einer Frage, wer ist der Vater von Clark Kent und wer ist der Vater von George Bush? Also kann er da unterscheiden?
Das werde ich mal probieren. Das ist interessant. Oder was hat Thanos eigentlich verursacht? Oder oder wurde die Erde von Vogon vernichtet?
Ja, richtig. Wann wurde die Erde von Vogon? Und eine schöne Frage ist für mich immer, weil das ist eine meiner Lieblingsfragen, wo liegt Barataria? Barataria war
das
eine...
Das war Lilliput? Also, das war noch ein anderer Autor. Das sagt mir irgendwas. War das nicht dieser Spanier?
Richtig. Windmühlen? Das war das... Genau, das ist Cervantes, Don Quixote. Ja. Barataria ist eine Insel in der La Mancha, also in der Wüste, die Sancho Panza, der treue Knappe von Don Quixote, für seine Dienste versprochen bekommt. Also er wird Gouverneur von Barataria, wenn er Don Quixote dient. Und eine Insel in der La Mancha ist natürlich ein Witz, weil es in einer Wüste keine Insel gibt.
Völlig klar.
So, das ist so, und diese Barataria, das hat einer aufgegriffen, ein Pirat im frühen 18. Jahrhundert namens Jean Lafitte, der war in Louisiana Pirat und der hatte da so ein Piratenversteck und weil er Cervantes Leser war, hat er dieses Piratenversteck Barataria genannt.
Der hat nicht lange gelebt. Intellektuelle Piraten halten es nicht lange durch.
Nee, intellektuelle Piraten halten es nicht lange durch. Er war aber trotzdem noch so lange am Leben, dass er den Amerikanern bei ihrer Revolution gegen die Engländer helfen konnte.
Oh, wie wunderbar.
Ja, der hat an der Seite der Aufständischen gegen die Engländer gekämpft und die amerikanische Unabhängigkeit mit erkämpft. Jean Lafitte. Und der hat sein Piratenversteck Barataria genannt, weil er eben so gerne Don Quixote gelesen hat. Ja, und nach diesem französischen Piratenversteck in Louisiana haben französische Siedler auf Trinidad auch eine Stadt Barataria genannt. So, und so kam eben dieses spanische Cervantes-Witzinsel über einen intellektuellen Piraten in die wirkliche Welt. So, und deshalb würde mich eben interessieren, was ChatGPT daraus macht, weil er wird drei Baratarias finden.
Ich glaube, ja, warum nicht?
Eins ist fiktiv, eins ist ein Piratenort, also so semi-fiktiv, und eins ist eine richtige Stadt. So, und das wäre interessant, was er da so formuliert, ob er da unterscheiden kann.
Ich glaube, wir brauchen mal eine, sicherlich nicht im Podcast, weil wir dann ja an der Tastatur säßen, aber eine gemeinsame Session, um mal ChatGPT ein bisschen zu befüllen und zu auszuhorchen. Hätte ich Bock zu. Lass uns mal treffen. Sehr gerne. Ja, demnächst.
Das wird Zeit, dass wir uns mal treffen, ja.
Ja. Ich habe eine der letzten Folgen, da hatten wir, die letzten Folgen ist schon eine ganze Weile her, da hatten wir über das Guinness 0% gesprochen. Und das Guinness 0% gibt es ja im Irish Rover. Oder gab es, wird es geben? Ich weiß es nicht. Als ich mal da war, gab es das nicht. Aber es wird es geben oder wird es gegeben haben. Das Irish Rover ist ja benannt nach einem Song.
Ja, das ist richtig.
Und wir hatten mal ganz am Anfang, als wir mit den Songs anfingen, mit einem schottischen Song begonnen, mit den Jacobites by Name. Und eigentlich wollte ich zu diesem Folk-Standard Irish oder schottisch gerne immer wieder zurückkommen, aber irgendwie haben wir uns die ganze Zeit immer in den 80ern aufgehalten. Ich kenne diesen Song gar nicht mal so gut und habe überhaupt keine Ahnung, worum es da geht. Irish Rover, was ist denn überhaupt ein Rover? Also Irish ist klar, aber Rover hört schon auf. Worum geht's in dem Song?
Rover.
Und was ist, ja?
Das ist, ja, vielen Dank für die Frage. Ich rede immer sehr gerne über Irish Folk, weil ich von Irish Folk sehr frühkindlich, nahezu frühkindlich geprägt bin. Ach, ich bin echt? Ein großer Fan, seit ich ein musikalisches Bewusstsein habe, bin ich aus irgendeinem Grund ein Riesenfan der Pogues. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich die kennengelernt habe. Ich bin ja aufgewachsen in einem winzigen Dorf, mitten im Nirgendwo im Norden Deutschlands, und da bin ich irgendwann irgendwo mal über die Pogues gestolpert.
Und, die machten zufällig ein Konzert im Marne.
Nee, leider überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, die habe ich über irgendeinen Freund, über irgendeine Kassette habe ich dann irgendwann mal die Pogues kennengelernt und lieben gelernt. Und Liebe hat mich auch bis heute nicht losgelassen. Ich habe damals im Englischunterricht ein Referat über die gehalten. Und als ich das erste Mal in England war, mit 16 oder 17, da habe ich mir da eine Pogues-Platte gekauft und die habe ich dann auf meinem Fahrrad hinten, wir waren mit dem Fahrrad da, mein alter Kumpel und ich, auf meinem Fahrrad hinten aufgespannt, habe ich sie nach Deutschland gebracht und die hat das auch überlebt, interessanterweise.
Okay, cool. Erstaunlich. Ja, sind harte Jungs.
Ja, sind harte Jungs, machen harte Platten. Und die Pogues haben mit einer anderen legendären irischen Band, den Dubliners, auch einmal eine Version des Songs The Irish Rover aufgenommen. Mhm. Und daher ist mir der Song Irish Rover bekannt. Den habe ich schon gekannt als Folksong, bevor ich herausgefunden habe, dass es ein traditional Folksong ist, der auch von vielen, vielen anderen irischen Folkgruppen über die Jahrhunderte, kann man fast sagen, gecovert wurde. Ja. The Irish Rover ist ein, und du fragst tatsächlich nach der Bezeichnung Rover. Rover ist im Irischen eine, also in für England kann ich da nicht so sprechen, aber in Irland ist es eine Bezeichnung für einen Herumtreiber. Ein Rover ist einer, der ist mal hier und mal da unterwegs. Und das ist für uns aus unserem
Landstreicher?
Zentraldeutschen, ja genau, aus unserem deutschen Kontext ist es etwas Pejoratives, also eigentlich etwas Abwertendes. Ein Landstreicher, einer, der kein Zuhause hat, oh, was für ein armer Kerl, wahrscheinlich klaut er, wahrscheinlich hat er irgendeine ansteckende Krankheit und na, wahrscheinlich schreckt er auch vor Mord nicht zurück. Aber in Irland ist ein Rover eher etwas Romantisches. Eher so, die Iren haben ja die Hingezogenheit zum Poetentum, zur Lyrik, zur
Bohemier-mäßig?
Romantik. Ja, Bohemier, noch etwas mehr als ein Bohemier. Mhm. Jemand, der das ernst meint, der es nicht an einem Ort aushält, der woanders hin muss, der von der Sehnsucht getrieben ist, eine getriebene Seele.
Getriebener,
der muss mal da sein. Ja, ein Getriebener, richtig. Und zwar im allerbesten Sinne. Also der kein Haus, kein Zuhause, aber ein Rover. Also durchaus eine respektable Person. Also niemand, wo man sagt, oh, jetzt machen wir mal die Türen zu, sondern, oh, das ist ja spannend. Da kommt jemand, der hat schon viel von der Welt gesehen. Von dem,
was für eine schöne Lebenshaltung. Also hier machen wir die Türen zu oder haben zugemacht, außer Pippi Langstrumpf vielleicht. Ja. Aber in Irland kommt irgend so ein, vielleicht auch ein bisschen runtergekommener an und sagt, ich komme hier aus einer Stadt, 500 Kilometer, so weit ist das da alles nicht. Oder vielleicht gerade mal. Aber ich komme von weit her.
Ja, gerade mal, ne?
Kann ich bei euch unterkommen? Und dann sagen sie, ja, komm rein, erzähl doch, was hast du erlebt? Wie cool, ja.
Mhm, genau, ja. Ja, das ist eine gewisse Grundhaltung. Das ist eine respektable Person und der Irish Rover in diesem Fall war ein Schiff. Mhm. Ein Schiff, also der irische Herumtreiber. Das war ein Schiff, das die Iren, und das ist eine sehr, sehr, damit fängt der Witz eigentlich schon an. Es ist ein Spaßsong. Also es ist kein Song, der eine reale Person oder eine reale Begebenheit oder einen Sachverhalt, der tatsächlich sich so zugetragen hat, beschreibt, sondern ein fiktives Schiff. Mhm. Das Lied beginnt mit, ich kenne es ziemlich gut, ich habe es mehrfach selber gespielt und ich habe sogar schon eine Coverversion darauf verfasst. Es beginnt mit On the 10th of July 1806 we set sail from the sweet coast of Cork. Also am 10. Juli 1806 legten wir in Cork ab. Cork ist eine Hafenstadt im Süden Irlands.
Ja.
Und damit beginnt der Witz, weil ein Traditional niemals so exakt ist. Ne? Ein Traditional sagt immer so ungefähr, wann etwas passiert ist. Ne? Eines Tages ging mal der da längs oder an einem Sommertag passierte dies und das.
Aber es das ist schon Traditional wirklich sagt, ein Traditional. Also es ist kein Fake auf ein Traditional, sondern schon ein echtes. Ein echter? Egal.
Ja, es ist ein echtes irisches Traditional, also so Ende 19. Jahrhunderts verfasst.
Das reicht ja schon aus.
Also es ist kein... Ja, das reicht für ein Traditional schon aus. Ja, es ist kein Fake-Traditional, es ist ein echtes irisches Traditional, aber es ist nicht aus dem 16. Jahrhundert oder so. Notwendigerweise nicht, weil es bezieht sich auf diesen 10. Juli 1806. Mhm. Und da senden die Iren ein Schiff los aus Cork nach Amerika,
ja,
um Steine, also Bausteine, für die, für den Bau des Rathauses in New York zu schicken.
Okay.
Das, ja, das ist jetzt erstmal befremdlich, aber man muss natürlich wissen, dass die Iren ja natürlich keine Bausteine für das Rathaus von New York geschickt haben, sondern lauter Iren, die zu arm war, um in Irland zu überleben, die vor dem Elend geflohen sind. Genau, das sind nämlich die Bausteine, aus denen das Rathaus von New York gebaut wurde. Die irische Immigration nach Amerika, gerade nach Nordamerika, Boston in allererster Linie, aber natürlich auch New York, wo sehr viele Iren angekommen sind, nicht sehr gut behandelt wurden von den Leuten, die da schon waren, sondern mehr so als Außenseiter galten, auch wegen des Katholizismus, den sie mitgebracht haben. So. Und darauf spielt das Lied in gewisser Weise an, aber dass das nicht exakt das gemeint ist und dass es auch nicht traurig sein soll damit, also diese Ebene erreicht dieses Lied mit dieser allerersten Zeile. Also ich möchte nochmal betonen, wie besonders das ist, dass ein exaktes Datum genannt wird in einem Traditional. Das ist, wo man sofort nachweisen kann, dass der Sachverhalt, der beschrieben wird, nicht stimmt. Weil jeder weiß, dass am 10. Juli 1806
kein Schiff von Cork losging.
Kein Schiff losging, genau. Das beginnt eben damit, dass es eben Steine für das Rathaus von New York bringt. So, und dann wird eben beschrieben, was dieses Schiff sonst noch so alles an Bord hat, neben diesen Steinen. Und das beginnt eben damit, dass es 1 Million Steine an Bord hat für das Rathaus. Aber dazu hat es dann noch 2 Millionen Maulwürfe an Bord und 3 Millionen Ziegen und 4 Millionen Hunde und 5 Millionen Felsen und 6 Millionen dies und 7 Millionen das. Also langsam merkt man schon, dass das eben nicht sein kann. Ne? Dass es so viel Unsinn gar nicht an Bord sein kann. Dann hat das Schiff auch noch 26 Masten und nochmal so viele Segel, also ein völlig ungewöhnliches Schiff.
Ja,
ja. Dann wird beschrieben, wer so alles an Bord ist, und da werden so typische irische Namen und typische irische Begebenheiten beschrieben. Also jemand aus Tipperary ist an Bord und der spielt immer so schön die Flöte. Und jemand ist aus Cork an Bord und auf den kann man sich verlassen. Das sind so Klischees von Iren und die Iren sich selbst übereinander erzählen. Ne? Unsere Männer aus Tipperary, die spielen eben so schön die Flöte, das hast du in jedem irischen Song, ne? Und auf unsere Männer aus Cork, da kann man sich so prima verlassen, das ist in anderen Songs, also das ist ein Song, der sich über diese irischen Folksongs und über diese Romantisierung lustig macht und gleichzeitig sagt, aber Amerika habt ihr eure besten Leute gegeben, die sind alle rüber und da wurden sie wie Mist behandelt, da wurden sie wie Dreck behandelt, da waren sie nur einer von Millionen. Und hier sagt ihr, das sind die tollen Männer aus Cork und das sind die tollen Männer aus Tipperary. Eigentlich relativ traurig. Eigentlich finster. In einer lustigen Melodien verpackt. Also einer sehr fröhlichen. The Irish Rover ist nicht umsonst, heißt diese Kneipe so. The Irish Rover ist einer der Top 5 All-Time Favorites Irish Folk Songs. National und international. Das ist ein mega bekanntes Ding. Irish Rover, das wird immer so als einer, nennen mal 5 Irish Folk Songs, ist immer Irish Rover dabei. Egal, wen du auf der Welt fragst. Mhm. Am Schluss geht das Schiff natürlich noch unter.
War ja auch zu voll beladen.
Das war absolut zu voll beladen. Genau, es fährt gegen irgendeinen Felsen gegen. Also es ist auch noch aufgrund von Unfähigkeit geht es auch noch unter. Und dann stirbt auch noch der Letzte oder beziehungsweise zuerst kriegen die Leute die Masern an Bord.
Okay.
Also zuerst bricht eine Seuche aus.
Ja, okay, es ist einfach alles übertrieben.
Das ist nämlich auch so im Irish Folk, da geht auch alles, da strebt auch alles dem Untergang entgegen. Also alles sterben am
Schluss. Das hattest du mal gesagt.
Typischen Irish Folk Song. Ja. Das geht immer
alles schief.
Deshalb ist die richtig. Das ist gut zusammengefasst. Also zuerst brechen die Masern aus und daran stirbt die ganze Crew und dann fährt das Schiff auch noch gegen Felsen und dann geht's auch noch unter und dann stirbt auch noch der treue Schiffshund. Also der stirbt auch noch. Also bevor man ein Tier sterben lässt, muss schon eine Menge passieren in so einem Irish Folk Song. So, und dann ist der Letzte, der das Lied singt, der stirbt dann auch noch. Ja, okay. Genau. Also es ist eine völlige Unwahrscheinlichkeit. Das ist die traurige Story hinter diesem fröhlichen Song The Irish Rover. Also das ist
eine... Die Iren verstehen es, die traurigsten Geschichten fröhlich rüberzubringen.
Das ist sehr gut zusammengefasst, Gordian. Das ist wirklich sehr gut gesagt. Also das, ja.
Vielen Dank.
Das hast du völlig gut begriffen. Ich danke für die Frage.
Ich wusste, es gibt diesen Song. Ich bin immer mal wieder im Irish Rover hier in Hamburg. Netter Laden, tolles Bier. Und
habe
immer gedacht, was ist eigentlich Irish Rover? Was will mir das sagen? Du hast mir diese Frage jetzt aufgedröselt. Lieben Dank.
Sehr gerne.
Soweit dann erstmal für heute.
Das hat richtig Spaß gemacht, wie immer. Aber das hat heute, ich bin rundum glücklich.
Wunderbar.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.